Folge 149 von HSV,
meine Frau.
Und damit ein herzliches Willkommen. Mit dabei ist Bones.
Moinsen.
Kai.
Moin Moin.
Und Gato, das bin ich. Wir haben gewonnen. Und Bones, kannst du das Fenster mal ganz so zumachen? Ich weiß nicht, ob man die Straße hört. Wir nehmen hier an einem Handy auf mit einem Mikrofon. Und wir alle drei können nicht schneiden. Also alles, was jetzt passiert, wird auf Band aufgenommen. Mal gucken, was passiert. Das ist ja das Schöne an so einem quasi Live-Podcast. Kai, wir haben gewonnen. Und das zum vierten Mal hintereinander. Was sagst du zum 3-1-Sieg gegen Regensburg? Verdient, unverdient, geil oder supergeil?
Supergeil. Also ich bin heute einfach mal auf der Schiene, alles ist geil. Wie soll es auch anders sein bei Platz 1? Es gibt schon wieder so ein paar Miesmacher wie die Bild-Zeitung, die jetzt versuchen, Keil reinzutreiben. Aber ich war eigentlich ich war eigentlich darauf eingestimmt, dass nach diesem 3-1 jetzt eine Woche lang hier in Hamburg gefeiert wird und fand das Spiel auch angemessen. Es ist, und das ist der zentrale Punkt, wir haben es oft schon hier angesprochen, ein 3-1 gegen Jahn Regensburg. Ja, 3 Punkte und Platz 1. Wer jetzt anfängt zu sagen, ja, aber der hat nicht verstanden, dass wir in der zweiten Liga endlich mal mit dem HSV da ankommen müssen, dass wir solche Siege feiern müssen, dass wir solche Siege mit Demut einschätzen müssen und dass wir uns einfach nur über sowas freuen müssen. Sonst wird es immer schwer bleiben, jeden Gegner zu schlagen.
Korrekt, finde ich auch. Solche Siege sind doch die besten Siege, obwohl ich gleich dazu noch eine Kleinigkeit habe. Bones, vielleicht erstmal hast du ein paar Zahlen zu dem Spiel. Ich sehe, du hast keine Notizen, aber du hast das sicherlich alles in deinem Kopf drin, ne?
Ja, also der HSV mit 21 Torschüssen wieder sehr offensiv unterwegs gewesen. Terodde hatte auch noch 2 Hochkaräter, wenn Duziak die Bälle ein bisschen sauberer spielt, dann netzt er hier wieder auch 2-mal wie in den Vorwochen. Und auch Zweikämpfe und Ballbesitzphasen, das war tatsächlich ausgeglichen. Das haben wir auch in den Vorwochen schon gesagt. Der HSV lässt die Gegner ein bisschen mehr kommen, ist nicht mehr so darauf erpicht, das Spiel zu machen. Und dadurch erbieten sich natürlich auch mehr Räume in der Offensive, wenn der Gegner auch ein bisschen rausrückt. Das hat Jahn Regensburg auch gemacht. Kai meinte auch schon vor der Folge, es war sehr dankbar, dass Jahn Regensburg selber Fußball mitspielen wollte, dass man vorne offensiv gute Räume hatte zum Angreifen.
Absolut, absolut. Ja, also,
aber Gato, ich glaube, dir hat auch nicht alles gefallen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Jahn Regensburg hat mitgespielt. Ich fand jetzt diesen Gegner dadurch erschreckend schwach, weil er hatte in der Offensive keine Power und er hatte in der Defensive stand er nicht stabil. Aber jetzt mal für dich. Es reicht ja im Moment auch gegen den HSV, wenn man in der Offensive keine Power hat, dass man trotzdem noch so 1-2 Tore schießen kann, oder?
Ja, also unsere Defensive ist auf jeden Fall nicht die stabilste. Ich bin zufrieden eigentlich mit unserer personellen Besetzung. Also ich finde Ambrosius und Leistner in der Innenverteidigung sehr gut. Ulreich im Tor finde ich auch gut. Und dann auf den Außen Leibold. 2021 wird sein Jahr. Er hat sehr gut gespielt, oder gut bis sehr gut gespielt, fand ich. Und Wagnermann war okay, so, aber der hat wenigstens jetzt keinen Bock geschossen. Also eigentlich sind wir personell gut besetzt, aber klar, wir fangen immer noch ein Tor. Macht aber alles nichts, weil ich finde,
aber wir fangen ja kein Tor, weil der Gegner es gut rausspielt, sondern wir fangen ja immer ein Tor, weil wir uns dusselig anstellen. Ich weiß nicht, Bones, kennst du euch die Statistiken, wie viele Tore durch Fehler fallen und wie viele kann man wahrscheinlich schwer messen, ne?
Ich glaube, das ist,
wie viele Tore
das ist
schön rausgespielt
aber
werden.
Ich grätsche mal direkt rein. Wir haben ja bei unserem Instagram-Account auch, wie vor jeder Folge gefragt, so habt ihr Fragen oder Thesen? Und da hat Papo4 direkt eine Frage gestellt. Zu viele kurze Spieleröffnungen, Fragezeichen, in Klammern vermeidbare Tore. Und das zielt, glaube ich, ein bisschen so auf deine These hin, dass wir uns die Dinger eigentlich selber reinkegeln. Also wenn wir halt, platt gesagt, mal Kick and Rush spielen würden, also einfach den Ball hinten rauswichsen würden, dann würden wir halt nicht so viele vermeidbare Gegentore bekommen, weil wir versuchen das immer alles spielerisch zu lösen und dann rutscht der eine aus oder dann passiert das andere Gegentor, weil der andere den Ball verstoppt, das nächste Gegentor passiert, weil beim kurzen Pass der Ball hobbelt, weil in der zweiten Liga überraschenderweise ein scheiß Rasen ist. So. Also,
ist ja auch, würdet ihr sagen, Ulreich hat da zu viel von den Bayern mitgenommen und sollte sich da doch dann ein bisschen mehr anpassen und nicht immer so klein rausspielen?
Also ich bin absolut pro dieser These. Man merkt auf jeden Fall, dass er den geordneten Aufbau möchte und es spielerisch lösen möchte. Und da habe ich nichts gegen Toni Leisten, aber man merkt dann hin und wieder doch, dass denn da eine spielerische Limitiertheit vorliegt und er nicht gerade pressingresistent ist, wenn der Stürmer schnell anläuft. Und deswegen würde ich Ulle da empfehlen, häufiger einfach mal den wilden Ball nach vorne zu riskieren.
Ja, aber ich glaube, das liegt doch gar nicht so an Ulreich. Also ich meine, wenn der die klare Marschroute vom Coach bekommt, du darfst nur kurz spielen, wenn es wirklich zu 100% safe ist und wenn zu 95% irgendwie, also wenn du 5% Gefahr herrscht, baller das Ding einfach raus. Ist doch egal. Die müssen dann erstmal unser Mittelfeld und unsere Abwehr wieder überbrücken mit dem zweiten, dritten, vierten Ball. Das kriegen die nicht hin, weil wir spielen gegen Jan Regensburg. Und auch was du vorhin gefragt hast, ob Jan Regensburg besonders gut oder besonders schlecht gespielt hat. Ich finde, Jan Regensburg hat genau wie ein Jan Regensburg gespielt, nämlich scheiße. Weil Jan Regensburg ist nicht geil. Jan Regensburg ist ein mittlerer Zweitliga-Verein, aber da müssen wir den Anspruch haben, die halt einfach zu besiegen. Also ich sage jetzt gar nicht wegzuballern, aber einfach zu gewinnen. Und ich finde, genau das haben wir halt auch aufgrund unserer individuellen Klasse getan. Und aktuell ist unser Spiel halt so, dass wir mal hinten dann reinkriegen. Aber grundsätzlich, glaube ich, stehen wir da, sind wir gut aufgestellt, könnten uns natürlich verbessern. So, wenn wir einen Knackpunkt haben, ist es Defensive, aber ich finde es gut.
Ja, ich muss auch dazu noch hinzufügen, dass Van Drongelen ja wohl auch ganz hoch im Kurs steht bei Tune. Also es soll so mit seinem Lieblingsspieler sein. Hat mir quasi fast direkt seine Mama gesagt und deswegen glaube ich,
welche, dass... Welche Mutter von Tune? Oder? Ja, kennst du die Mutter von
genau, Tune? Nein, aber jetzt mal... ich glaube, wir haben hier genug Trainingskiebitze immer am Spielfeldrand und genug Verantwortliche, die da auch ab und zu mit uns sprechen und ich glaube, mit Van Drongelen und der Tune ist sehr noch zu rechnen.
Ja, wenn du das Thema schon ansprichst, da hat nämlich unser guter alter Freund Helmpeter, habe ich auf Facebook gelesen, dass Rick Van Drongelen 1000% gibt, seine wortwörtliche Wahl, und der Junge auf jeden Fall zurückkommt und spricht ja auch so ein bisschen, dass die miteinander können, ne? Tune und Van Drongelen, so Rick, so ein Mentalitätsmonster in Anführungsstrichen so, also auf jeden Fall gibt er alles und zerreißt sich und gibt sein letztes Hemd. Und das findet Tune ja mega geil. Also ich glaube, dass man da noch einiges von sehen wird. Auch wenn ich mal, ja, also für wen soll er setzen? Ne? Ich meine, das sehen wir dann, können wir dann diskutieren. Weil ich finde Ambro und Leistner eigentlich ganz gut. Und wenn ich einen rausnehmen würde, wäre es leider Ambrosius, muss ich fast sagen. Weil ich glaube, einen Erfahrenen brauchst du drin. Aber gut, da schauen wir mal. Erstmal zu dem Spiel jetzt. Leibold, gut gespielt. Sehr gut gespielt, fand ich. Duziak hat die Sache gut gemacht, hat die Bälle gut verteilt, fand ich persönlich. Ambrosius fand ich das auch wieder gut gemacht. Und dann Bakary Jatta, top, 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 kann man dazu nur sagen, wie er das 2-1 einfach an dem Gegner vorbeigesprintet ist. Er hat viele andere Aktionen auch gut gemacht. Das 3-1 war das, ne? Ja. Habt ihr noch andere Spieler, die ihr positiv oder negativ hervorheben wollt?
Ja, ich finde Ambrosius jetzt nicht so geil. Der hatte bei dem Abseitstor von Regensburg nicht gut ausgesehen. Ich finde, manchmal setzt er seinen Körper zu wenig ein. Er ist ja ein kleines Muskelpaket und da muss er einfach körperlich mehr gegenhalten. Und ich finde generell, Haier hat okay gespielt. Bei dem vermeintlichen 2-3, wo das Tor nicht anerkannt wurde aufgrund Foul an Kittel, da muss er vorher einfach das Foul ziehen, da kann er nicht einfach hinterherlaufen und zugucken. Da muss er taktisch auf Risiko, dass das Tor eventuell zählen könnte, da muss er einfach reingrätschen, die Gelbe abholen und dann ist der Angriff unterbunden. Und der war am Anfang der Saison auch schon mal besser und muss man zu Terodde noch was sagen. Also, er ist ein Geist und auf einmal ist er da und hat den Ball.
Ja, Terodde ist natürlich absolut top, muss man sagen. Er kam, sah und siegte. Auch jetzt hier wieder ballert das Ding halt einfach irgendwie rein.
Da haben wir auch eine geile Sprachmemo noch von unserem Edelfan. Niggel. Ja. Niggel, ein Mann der Nordkurve, muss man sagen. Ja. Also wirklich der Fan schlechthin.
Moin, Niggel aus der Nordkurve nochmal. Ich muss sagen, im letzten Spiel war es auch auffällig, wie krass T-Rod on fire war. Terodde ist der Erbe abgegangen. Zwar nicht immer sehr, also die Aktionen waren jetzt nicht immer so glücklich, aber die Tore unfassbar. Und am geilsten fand ich eigentlich, wie er auf dem Platz der Erbe mitgegangen ist und der emotional dabei war. Der Typ ist einfach eine Weltklasse. Ich will mir zu 1000% nächstes Jahr ein Trikot von ihm holen. Genau so einen Typen haben wir gebraucht, ein echter Leader. Finde ich schon stark. Und dass er auch 90 Minuten auf dem Platz bleibt. Hervorragend von DJ Tune.
Wow, ah, ich finde.
Er hat doch, ganz kurz mal, der hat doch gekifft, oder nicht?
Hatte, aber.
War auch völlig high, als er die Nachricht aufgenommen hat.
Aber für mich ist das Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren, allein schon der Ton macht die Musik. Ja, und, wie du es ansprichst, Gato, aber auch inhaltlich, also was haben wir da rausgezogen? Führungsspieler, wow, sehe ich auch so. Nicht nur spielerisch top, ist er ja vielleicht am wenigsten, sondern auch nicht nur von der Torquote top, sondern eben auch feuert seine Mannschaft an. Ich finde wirklich, genau davon lebt der HSV, dass er wieder Spiele hat, wo die Fans sich auch ein Trikot von kaufen wollen. Kann man gar nicht. Also T-Rod ist nicht nur von den Toren her was
wert. T-Rod ist auf jeden Fall ein ganz großer. Da haben wir auch noch eine andere Sprachnachricht bekommen. Und die ist, warte, willst du direkt abspielen? Nee. Die ist auch zu
Das ist auf jeden Fall eine schöne steile These.
Zu T-Rod, oder nicht? Oder zu welchem Spieler ist die?
Das ist auch für
Terodde. Ja, pass auf. Wollte ich gerade sagen. Nicht, dass ich hier was verwechsel, aber genial. Benjamin Kramme hat uns bei Instagram eine Sprachnachricht geschickt, auch zu Terodde. Hört sie euch an.
Ach so, die wilde These.
Ja.
Hallo Jungs. Ich will mal eine These aufstellen zu Simon Terodde, von dem immer gesagt wird, dass er nur zweite Liga könnte. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist keine Frage der Liga, sondern es ist eine Frage der Spielweise. Simon Terodde braucht eine Mannschaft, die nach vorne spielt, die das Spiel machen will, die mit schnellen, technisch starken Spielern kommt und ihn in Szene setzen kann. Das hast du in der zweiten Liga bei den Spitzenmannschaften, wie bei denen er gespielt hat, wie eben Stuttgart, wie eben Köln oder jetzt bei uns beim HSV. Das hast du in der ersten Liga aber nur selten, wenn du aufsteigst. Die Mannschaften, mit denen er aufgestiegen ist, haben meistens ihr System geändert und haben dann auf Konter gespielt. Und das ist natürlich was, wo Simon Terodde, der nicht schnell genug ist, überhaupt nichts bringt. Meine These ist, Simon Terodde wäre ein super Backup für Robert Lewandowski bei Bayern München, weil die genau diese Spielweise haben, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Und deshalb sage ich, er wäre absolut ein Spieler für die erste Liga.
Ja, solche
das ist Thesen, doch geil.
Lieben wir. Kai, könnte eine wilde These von dir sein. Er setzt, pass auf, er setzt sogar noch einen drauf, auch ganz nach meinem Gusto.
Und deshalb glaube ich auch absolut, dass Simon Terodde einer wäre, der unserer Nationalmannschaft helfen könnte.
Aha, absolut, also kann man ja auch nur zustimmen, ne? So ein Strafraum-Stoßstürmer, den kannst du mal bringen in der 80. bei 1-2, wo du einfach nur hoch reinwickst und der dann einfach richtig steht. Und das tut er ja, und nach wie vor, wir haben es ja schon immer gesagt, Simon Terodde, Superstar, T-Rod, er darf sich nicht verletzen, es dürfen sich alle verletzen, nur nicht er. Lasst ihn unter der Woche bitte nicht trainieren, gibt ihm drei Physios an die Hand, und sämtliche Eisbäder in Hamburg. Er ist wirklich ein Heiligtum dieser Stadt. Ich hoffe, er wird auch als erstes geimpft gegen Corona, dann wäre der Aufstieg auf jeden Fall schon mal gesichert. Ach, Terodde, ja. Also, viele gute Spieler, finde ich. Also, besonders gefreut hat mich, dass Leibold auch so gut gespielt hat. Der Schiri, fand ich, muss man sagen, hat auch seinen Beitrag mit irgendwie den 4 Videobeweisen, die alle für uns waren. Also es war wirklich genial, das war kein Abseits bei Jatta und keine Ahnung.
Aber Jatta ist ja ein gutes Stichwort, ne, muss man sagen. Also
ja.
Jatta, ich finde, man kann ihn gar nicht hoch genug loben. Es ist jetzt auch nicht das erste Spiel, er war schon im letzten Spiel sackstark. Und es freut mich für ihn persönlich, er hatte ja eine echt harte Zeit und dann auch sportlichen Loch.
Ja.
Und jetzt hat er sich seinen Stammplatz wieder hart erkämpft.
Oh, absolut.
Und zack. Kommt wieder die Bild heute rein.
Ja,
und,
da muss man sagen, da hat einer bei uns in der HSV-Gruppe geschrieben, er meinte so, die haben noch drauf gewartet, dass er ein oder zwei gute Spiele macht, damit er wieder in der Öffentlichkeit steht und damit sie das wieder thematisieren können. Wenn er irgendwie bei der U21 kicken würde, wäre es doch scheißegal. Und jetzt pünktlich kommt die Bild-Zeitung damit um die Ecke, dass Jatta wieder nicht Jatta ist, sondern Duffy. Und das sage ich wirklich, sie sollen ihre scheiß Fresse halten. Es ist mir auch scheißegal, ob sie recht haben oder nicht. Was hat Jatta getan? Jatta zahlt Steuern, Jatta arbeitet, Jatta verhält sich korrekt. Es gibt ein rechtskräftiges Urteil, dass Jatta Jatta ist. Und vor allem jetzt auch der Zeitpunkt macht mich so aggressiv, weil sie wollen einfach nur diese krasse Aufmerksamkeit. Und es geht mir halt hart auf den Schwanz, dass da wieder jetzt in der Bildzeitung das rumgekramt wird. Also sie hatten irgendwie ihre Chance. Und jetzt immer und immer und immer wieder, das bockt einfach nicht.
Ja, und ich glaube, das wird auch nicht abreißen, solange da nicht alle Instanzen jetzt gesagt haben, liebe Bild, er ist es nicht. Und im Zweifel wird das, glaube ich, noch in der ersten Liga weiter zunehmen. Dann hast du noch größere mediale Aufmerksamkeit. Und Auch glaube ich, dass es einfach nur eine Auflagensache ist. Wie gesagt, es war jetzt ein Dreivierteljahr Ruhe, wo er immer nur Ersatzspieler war, wo eigentlich kein Licht gesehen hat unter Tune. Und dann hast du mal zwei geile Spiele und unter Umständen hast du ihn jetzt links vorne gesetzt, weil er anscheinend da seine Position gefunden hat. Und es geht diese öffentliche Hinrichtung wieder los. Wer liest solche Artikel, frage ich mich.
Das Ding ist, ihr habt es jetzt ja rein rechtlich oder von der Meinung her wiedergegeben. Interessant ist ja auch der sportliche Aspekt. Also der HSV kriegt ja da immer ein Handicap ran, weil man davon ausgehen kann, dass Jatta oder die Mannschaft dadurch gestört wird und das so ein Flow unterbricht. Also anstatt jetzt über etwas Positives zu berichten, wird jetzt über etwas Negatives berichtet. Das kann einerseits die Mannschaft schwächen, indem Jatta die Pocke jetzt vielleicht nicht mehr trifft, weil er nicht in Ruhe sich auf seinen Flow konzentrieren konnte. Oder sogar die Mannschaft dazu befragt wird und dann ebenfalls auch nicht ihre Leistung abrufen kann. Wo ich mich dann frage, das ist dann tatsächlich kein Wettbewerbsnachteil, man muss damit leben können, aber es ist dann schon ein gewisses Handicap, was andere Vereine nicht haben. Ne?
Klar, aber die haben dann andere Schauplätze, wo dann irgendwie der Vorstand, wo es im Vorstand rumort, das ist bei uns zum Glück jetzt nicht mehr so. Ich glaube, damit muss so eine Mannschaft halt leben können. Aber also mich würde auch mal vor allen Dingen interessieren, also wir können es uns wahrscheinlich alle gegenseitig nicht beantworten, aber was ist denn, wenn er jetzt, ich sage jetzt mal, schuldig ist oder wenn er es vielleicht sogar ist und es irgendwie zugibt oder sowas, was passiert denn dann? Also wird er gesperrt?
Nee,
oder
es waren konkret
kriegt er nur eine Geldstrafe oder was ist das?
Ja, ich glaube, sportlich kann es jetzt konkret nichts bedeuten. Also es kann jetzt keinen Punktabzug geben.
Nee, also im HSV ja nicht. Wir handeln ja, der HSV handelt ja so nach dem Urteil, was gefällt worden ist und alles rechtens so. Aber weiß ich nicht. Also das geht mir auf jeden Fall, da gibt es jetzt, glaube ich, auch, wurde auch schon rauf und runter diskutiert, aber auf jeden Fall,
ich nervt glaub, es. Damals, wenn das kurz nach seiner Einreise irgendwie festgestellt worden wäre, dann hätte man wäre es juristisch wohl möglich gewesen, ihn auszuweisen, aber er hat ja seit 2 Jahren einen Job, seit er hier ist. Du bist ja ein Menschen, der jetzt hier in Lohn und Brot steht, einen Arbeitsvertrag hat, nur weil er jetzt um 2 Jahre geflunkert hat, nicht mehr ausweisen, weil im Moment, jetzt wäre er ja sowieso auch entsprechend wieder älter geworden in diesen 2 Jahren, wo viel Zeit ins Land gegangen ist. Soll jetzt überhaupt noch passieren, außer eine Geldstrafe oder du wirst ein halbes Jahr irgendwie vom Spielbetrieb ausgeschlossen?
Ja klar, also du musst ihn ja so behandeln, wie du auch andere Nicht-Fußball-Profis behandelt. So, und da ist die Frage, wie ist das? So, das soll ja auch alles gerecht laufen. Aber naja, vielleicht hat da jemand von euch Ahnung und kann uns dazu irgendwie schreiben. Wir hoffen auf jeden Fall natürlich, dass da nichts dran ist und dass da endlich Ruhe einkehrt und dass Jatta endlich mal sein Jatta-Leben genießen kann und nicht alle 6 Monate irgendwie von der Bild-Zeitung angemacht wird. So, dann haben wir noch ein Fun-Fact, der gar nicht so lustig ist, denn Shark schreibt, in den letzten beiden Jahren waren wir nach dem 14. Spieltag auch auf Platz 1. Also das ist natürlich sowas, scheiße, ne? Irgendwie dieses Jahr auch wieder nach 14 Spieltagen auf Platz 1. Und in den letzten beiden Jahren auch. Ich glaube auch letztes Jahr tatsächlich auch mit 29 Punkten haben wir jetzt, ne? Auch mit, ja, auf jeden Fall mit der gleichen Punkteanzahl wie hatten wir letztes Jahr, was wir dieses Jahr auch haben. Es fühlt sich besser an dieses Jahr, ne?
Ja, ich glaube, wir waren immer so bis zum 21. lief es richtig geil und ab dem 22., 23. kamen dann so die Unentschieden, hier mal eine Niederlage, wo man gesagt hat, ja, wir haben noch 3 Punkte Vorsprung und dann ging ab dem 27. Spieltag häufig gar nichts mehr und warten wir ab, wir hatten jetzt ein paar blinde Gegner mit Darmstadt, Karlsruhe, Sandhausen und Regensburg, die haben wir alle 4 weggeputzt. Jetzt kriegst du eventuelle Mitanwärter auf lange Sicht um den Aufstieg mit Nürnberg und Osnabrück und da kommen jetzt.
Also für mich sind schon die, die jetzt oben sind, Kiel, Bochum,
Düsseldorf
und Düsseldorf, so, das sind schon.
Aber ich glaube, selbst Platz 6 oder 5, ich glaube, der 6 hat auch nur 3 Punkte Rückstand, wenn ich die Tabelle jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, aber Osnabrück, allein schon Osnabrück, klingt nicht wie erste Liga.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht auf die anderen Vereine ankommen wird, sondern wieder auf uns. Ich glaube aber, dass wir die Schwäche im System sind, denn am Ende der Saison wird der Druck auf jeden Fall viel größer auf den HSV sein als auf alle anderen Vereine. Und meine These ist oder mein Matchplan wäre für die Saison, dass man auf jeden Fall dazu sehen muss, dass man sich ein paar Punkte, ein kleines Polster erarbeitet bis 10 Tage vor Schluss, weil dann wird die ganze Welt darauf warten, dass der HSV wieder stolpert und wenn du da nicht mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit reingehen kannst, eben durch zum Beispiel ein Polster oder eine Serie, die du gerade vor kurzem hattest, dann wird es verdammt schwer. Und leider, muss ich sagen, hat die Vergangenheit gezeigt, dann ist auch egal, ob wir gegen Mitanwärter oder gegen den 18. spielen, da können wir gegen jeden verlieren. Ja,
selbst gegen Sandhausen letztes Jahr. Ich glaube aber auch, ich wäre erstmal zufrieden, wenn wir so 5-4 Spieltage vor Schluss überhaupt noch Erster oder Zweiter wären. Also Polster wäre natürlich super, aber zu der Zeit waren wir ja immer schon Dritter oder Vierter und mussten irgendwie wieder aufholen oder gewinnen. Und genau, da waren wir so scheiße.
Und genau das ist, ich meine, du hast es auch oft angesprochen, genau das ist die Rolle vom Trainer. Er muss es so nehmen, wie es ist. Wenn wir Vierter sind, dann ist es Weltklasse, weil wir haben noch alles in der eigenen Hand, können es noch schaffen oder als Dritter oder als Zweiter. Wenn wir Erster sind, dann ist es auch Weltklasse. Er muss es immer versuchen, in so eine positive Sache reinzubringen. Aber apropos Trainer gegen Nürnberg, spektakulär. Wer sitzt auf der Bank? Was meint ihr?
Ja, ich war Tobi Schweinsteiger.
Ja,
also, weil der erste Coach, wer ist der erste Coach von Nürnberg?
Frank,
glaube ich.
Frank? Ja, da ist Frank, glaube ich, ja.
Ist auch egal, wie er heißt.
Ist es nicht unfair? Ich meine, er kennt die Mannschaft aus dem FF. Also, oder ist Vorteil oder Nachteil?
Na, ist egal. Ich glaube,
mittlerweile haben wir schon wieder einen ganz anderen Kader größtenteils. Ne? Also Leisner kennt er nicht, er kennt Terodde nicht und Kittel kennt er. Und ich glaube, Haier kennt er auch nicht. Also da sind einige Spieler dabei, die Schweinsteiger gar nicht mehr mittrainiert hat. Und vom System her ist es auch was anderes. Was
ja, ist scheißegal. Ey, da kann auch Hacking auf der Bank, da sieht mir auch noch seinen Senf dazu als Sportdirektor. Ja. Aber das ist, also ich finde, es ist egal. Klar, der kennt so ein paar Spieler so, ja, hier, Wagnermann hat irgendwie vielleicht einen schlechten linken Fuß, wenn er Rückwärtsbewegung ist, aber das musst du Nürnberg auch erstmal umsetzen. Also da haben die, glaube ich, ganz, ganz andere Baustellen. Das finde ich nicht so wichtig. Er kann sich als Co-Trainer ja genauso einbringen.
Ja.
Also, als wenn er jetzt erster Trainer ist.
Ja,
so.
Die Frage war auch nicht, ob es auf 100 Pro ein Vorteil ist, kann ja auch ein Nachteil sein, also dass dir in der Trainer fehlt.
Ich finde auf jeden Fall, also ich glaube eher Nachteil, weil so Tobi Schweinsteiger, nice Dude und alles, aber hat jetzt auch noch nicht so viel oder eigentlich kaum Erfahrung als erster Trainer. Also da glaube ich, dass wir mit Tune da auf unserer Bank da jetzt definitiv einen guten Trainer haben. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass er konstant Bobby Wood einwechselt. Also ich bei aller Liebe und ich baue auch auf Tune auf der Rückrunde und alles, aber der kriegt auch Auflaufprämie.
Ja.
Der teilt sich doch die Auflaufprämie von Bobby Wood. Zu 50% kriegt er das, zu 50% kriegt Wood. Das kann doch nicht sein, dass der den immer noch bringt. Und er hat wirklich, ich weiß nicht, wie oft er jetzt eingewechselt wurde, 8, 9, 10 Mal eine gute Szene,
Assist,
zum Tor führte. Das war der Assist, den er höchstwahrscheinlich flanken wollte. Ich sage höchstwahrscheinlich, weil bei Bobby Wood bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht doch nicht irgendwie ein Torschuss war oder er nicht wusste, wohin er schießen sollte und dann einfach nur so hoch in die Mitte gechippt hat und das dann zufällig in einem Stande. Aber dieses Spiel schon wieder, und ich habe ihn auch auf dem Kicker, ich habe auch wieder auf ihn geachtet, und er hat wieder nur Scheiße produziert.
Ja, und
ich verstehe es nicht.
Ich brauche auch mal eine Erklärung dafür, warum man bei sowas nicht die Jugend fördert und einen guten, talentierten, und den gibt es 100 Pro und vielleicht hat er da noch die Birne, er muss ja auch nur kämpfen in den letzten Minuten und sich voll reinhauen, warum man da nicht einen guten, jungen, talentierten Jugendspieler reinbringt.
Ja, hat er jetzt ja mit Heil, ne?
Hat er gemacht, macht man viel zu selten. Die 11 Einwechslungen, die du gerade gesprochen hast, bring doch da einen jungen Spieler ran, der da dran ist am Kader. Ich verstehe es nicht.
Folgende Frage drückt sich da auch, was macht Hinterseher so falsch, dass er nicht im Kader ist und noch hinter Bobby Wood. Der muss wirklich.
In der 90. kam er Hinterseher.
Ja?
Winsheimer.
Aber Hinterseher. Hinterseher war meines Erachtens nicht im Kader. Der muss doch wirklich grausam gewesen sein. Oder sein. Und was, also ich habe gehört, dass er vom Kopf, so vom Mentalen halt irgendwie einfach nicht will und nicht so den Biss hat. Aber ich meine, Profisportler, aber das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, das muss ich auch sagen, ganz deutlich, Winsheimer hat nicht ein schlechtes Spiel gemacht. Und klar, Jatta ist jetzt besser gerade als er, finde ich auch gut. Kittel hat auch irgendwie wieder seine Berechtigung. Aber dann muss er wenigstens erster Einwechselspieler sein. Und dass ein Bobby Wood vor Winsheimer reinkommt, da ist für mich auch, also ich glaube da fest an die Auflaufprämie, dass da beschissen wird im Hintergrund.
Ja, ich glaube, dass da der, ich verstehe da vor allen Dingen nicht den Pädagogentune, weil irgendwie anscheinend Wood ja noch so eine Stellung in der Mannschaft zu haben, dass man sich das nicht mit ihm verscherzen will oder dass dann Hinterseher und Wood übertrieben wäre, beide draußen zu lassen, dass die das dann um die Ohren fliegen kann, dass der besonders gut trainiert. Aber nochmal, es ist doch nicht die Rolle von Wood, der ist doch für ganz andere Dinge gekommen, als immer wieder eingewechselt zu werden. Und das macht er auch noch schlecht. Also es passt irgendwie nicht.
Ja, Flork Hamburg fragt auf Instagram, wer könnte im Winter gehen oder kommen?
Das wollte ich gerade noch irgendwie erörtern. Vielleicht ist Hinterseher nicht im Kader gewesen, weil Bolt ihn freigestellt hat. Gehe zu Gesprächen mit anderen Vereinen, hör dich mal um und so. Und da ist vielleicht was im Hintergrund am Laufen, von dem wir noch, jetzt noch gar nichts wissen. Und in 3 Tagen wird verkündet, jo, Hinterseher wird irgendwie noch vor Transferende meinetwegen bei Jan Regensburg unterschreiben und da sein Glück probieren.
Dan Snackroyd sagt, Geld sparen im Winter, keine kurzfristigen Transfers nötig, dafür im Sommer richtig reinhauen.
Ja, es kommt ein bisschen auf die Verletzungssituation, würde ich auch an. Ich glaube, dass man da...
Oder ja, wir haben ja jetzt nicht so viele
Verletzte. Und dem Trainerteam auf der 6 schon vorwerfen könnte, dass die nicht nachgerüstet haben, wenn da jetzt Jasula ist jetzt, fällt jetzt langfristig aus. Also man muss schon immer noch... Jamera, man darf es da... Also auf der 6 hast du im Moment... Musst du gucken, wie die Jungs, wann die wieder fit sind. Was ich nur sagen wollte, ist, der wichtigste Transfer, der absolute Königstransfer, sind übrigens Ulreich und Terodde gewesen. Der dritte, das wäre die absolute Krönung gewesen jetzt. Wäre unfassbar, wäre Lee. Leider wird Lee von Kiel oder Kiel wird Lee als allerletztes zum Aufstiegskonkurrenten gehen lassen. Deswegen sehe ich da unsere Chancen sehr gering an, aber trotzdem bin ich todtraurig, denn dieser Spieler war ein Must-Have. Schade.
Ja, absolut. Ferdinger schreibt noch ein Sieg und es wird sich sicher richtig einer in die Rüstung gescheppert. Ferdinger, darauf kannst du einen lassen. Samstag haben wir geplant, dass wir uns schon zum Brunchen treffen um 11 Uhr. So wie damals in der Barcelona, als die Welt noch in Ordnung war. Eppendorfer Landstraße oder was ist Eppendorfer Weg, irgendwie da an der Kreuzung, wo es die Cocktails, wo die Barkeeperin uns angelacht hat um 11.15 Uhr. Oder 10.30 Uhr sogar schon und gefragt hat, was wir denn jetzt dieses Mal wieder trinken wollen und wir irgendwie Zombie bestellt haben und was weiß ich. Das werden wir jetzt wiederholt machen. Natürlich alles so Corona-Form es geht. Aber mit 1-2 Leuten kann man sich ja treffen und sich dann...
An der frischen Luft.
Wenigstens an der frischen Luft sich einen reinballern. Irgendwas muss man ja wirklich machen. Ja. Um dieser
ist auch angemessen. Wir sind Erster in der Liga. Also, ja. Die Mannschaft ist in Form. Wir haben eine geile Serie. Also, es bringt wieder Spaß. Es bockt wieder.
Naja, sich an reinballern ist sowieso immer angemessen, finde ich. Also, da ist alles mal easy. Hier, Annika schreibt noch: hab keine Frage. Wollte nur sagen, dass der Podcast mega ist und immer nice ist, den zu hören. Danke. Vielen, vielen Dank. Lex Dildo.
Ja, warte. Für die haben wir dann eine Überraschung. Also, wir hatten jetzt ja mit Scholle gesprochen. Scholle, der Mann. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der so nah dran ist am HSV. Er gibt sich die Ehre und ist beim nächsten Podcast bei uns dabei.
Ja, hoffen wir, da kommt nichts dazwischen. Scholle ja auch interessantes neues Projekt mit Moin Volkspark. So der Nachfolger von Rautenperle, mal so ganz salopp gesagt. Also, wohl noch mit mehr Expertise und noch mit mehr Leuten drumherum. Also wunderbar, ne? Mehr ist mehr, kriegt man noch bessere Infos, so muss das ja sein. Da könnt ihr euch wirklich mal informieren, nicht so das dumme Gebrabbel von uns. Aber das könnt ihr natürlich auch gerne anhören. Und wenn es euch gefällt, dann gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer man den Podcast mit 5 Sterne bewerten kann. Lasst uns einen Kommentar da. Ihr könnt auch gerne schreiben, scheiß Pauli oder scheiß Bremen, alles ist willkommen. Wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung und über jeden Kommentar.
Ja, Bones, vor allen Dingen, die Zahlen sind sogar gestiegen, ne? Hattest du mal ein paar Statistiken reingestellt? Ist ja toll, wie viele Menschen uns mittlerweile hören, aber...
Ja, ist gut. Ist sehr gut. Freut uns auch, ne? Empfiehlt es gerne weiter.
Und wenn ihr irgendwelche spannenden Ideen oder Kategorien habt, sagt auch gerne Bescheid. Ja. Wir sind für alles offen.
Auch gerne Kritik, wenn
ihr sagt... Keine Kritik.
Bones. Zu Zeiten, wo die Siege regnen, da läuft eh nichts falsch.
Ja, Kritik. Ja, doch, Kritik natürlich. Natürlich auch. Ja, herrlich. Wir haben ja auch auf Instagram.
Bei 1 Sterne müssen die nicht machen, die lösche ich immer.
Nee, 1 Stern. Ja. Nee, kannst du nicht löschen, Das ist ja die Scheiße.
Aber Lex Dildo hatte irgendwie noch eine Frage.
Lex Dildo hat gefragt oder gesagt, dass am Ende der Saison nur noch eine Hamburger Mannschaft in der 2. Liga spielt. Das ist natürlich korrekt, nur wir alle wissen, welche. Ja,
keine. Ja, Pauli runter, HSV hoch.
Ja, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, tatsächlich 2. Nur noch eine. Keine. Wir ackern ja tatsächlich noch weiter hier am Laden Petritsch. Kai, du hast ihn erneut geschrieben. Das ist eine sehr einseitige Konversation.
Nee, muss ich leider...
Wieso? Ich habe noch keine...
Gato hat jetzt natürlich clever in den Nachrichtenverlauf geguckt, ja, und gesehen, dass ich Petritsch zweimal geschrieben hatte, aber auch nur, weil er bei den Kommentaren immer geantwortet hatte auf seine Posts. Da hat, ja, er uns geantwortet, da freut er sich immer, wenn wir ihm herzlichen Glückwunsch wünschen und wo er gerade irgendwie ist. Deswegen, nein, die Fans sehen sich nach ihm, habe ich ihm geschrieben, um, ja, um die guten alten Zeiten.
Ja, ist gut, ist gut. Es sind viele, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal haben wir ihm schon geschrieben. Vielleicht ja beim 7. Mal antwortet er, ne? Also falls ihr noch irgendwie Kontakt zu irgendwelchen interessanten Gästen habt oder so, haut's gerne raus. So, bevor wir jetzt hier zu lang brabbeln, würde ich sagen, entlassen wir euch. Es war, ja, eine lebhafte Folge. So, wir sind auf jeden Fall wieder ein Stück entspannter geworden. Die Therapiestunde für uns ist jetzt zu Ende. Schreibt uns gerne auf Instagram für Feedback und dann wünsche ich uns den nächsten 3 Punkte.
Samstag.
Ich check noch einmal die Quote. Was tippt ihr Samstag für eine Quote?
Nürnberg hat jetzt verloren.
Bones, du musst ins Mikrofon sprechen.
Nürnberg hat jetzt verloren in Heidenheim. Wir haben gewonnen. Die spielen in Nürnberg. Ich tippe auf 2,1 Auswärtssieg.
Kai?
Boah, es ist sehr gut. Hätte ich auch getippt,
dann mache ich 2,2. Ich löse auf, es ist 2,1 und da liegt das Geld auch wieder auf der Straße. Also geht bloß nicht ins Casino, tippt auf den HSV, euer ganzes Geld. Vielleicht mache ich das jetzt auch gerade. Ich habe hier noch 156 Euro auf dem Konto. Einfach mal ein Verdoppler. Mal schauen. Gut, also, wir sehen uns. Bis dahin, nur der HSV. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.